Hallo bei The Curious Radio, dem Podcast zu The Curious Magazine. Wir sind hier, um euch jeden Freitag ein neues Thema in den Podcast-Feed zu spülen, von dem ihr vorher vielleicht noch gar nicht gewusst habt, dass es euch interessieren könnte. In den nächsten Wochen hört ihr hier von Termiten, die Pilze züchten, vom Wrestling in Tokio und im Wiener Underground, von Briefmarkensammlungen und von SchmetterlingsforscherInnen aus dem 19. Jahrhundert, die in gewisser Weise Facebook erfunden haben. Und heute bin ich gar nicht alleine hier, denn heute sitzt mir Fred gegenüber, denn heute geht's um das große Träumen. Warum nur davon träumen, heißt eine Rubrik, die wir im Curious Mag haben und die auch hier im Podcast vorkommen soll. Und die Antwort, nein, der Traum zu dieser Frage nennt sich über den Atlantik segeln. Und Fred ist gar nicht die Person, die über den Atlantik gesegelt ist, sondern Fred ist die Person getroffen hat, die über den Atlantik gesegelt ist. Hallo Fred.
Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, sehr schön. Worum geht's? Wen hast du getroffen?
Ganz grob gesagt, ich habe mich vor geraumer Zeit mit Simon getroffen und Simon hatte vor 19 Jahren ungefähr den Traum, über den Atlantik zu segeln und hat den dann auch eigentlich ziemlich schnell danach in die Tat umgesetzt. Und darüber haben wir relativ lange geredet.
Es ist total schön, euch zuzuhören. Ich habe es schon gehört. Egal, ob man mit Segeln was zu tun hat oder nicht, was ich so toll finde an Simon ist, dass er ja tatsächlich einfach diesen Traum wirklich lange hatte und dann beschlossen hat, er tut das jetzt einfach. Und das ist genau das, was ich mag für diese Rubrik vom Curious Mag, dass wir sagen, wir finden Leute, die Dinge einfach tun, von denen man immer glaubt, das ist unmöglich, weil man ist zu jung, man ist zu alt, man hat zu wenig Geld, es ist zu kompliziert. Keine Ahnung, welche Dinge man immer im Kopf hat, welche Beschränkungen man im Kopf hat, um Dinge dann nicht zu tun.
Genau,
Simon ist so das Gegenteil davon, oder?
Ja, es gibt schon immer so eine Lösung, glaube ich, wie er sich das so manchmal denkt. Wie kommt man denn vom oberösterreichischen Salzkammergut dazu, zu sagen, okay, ich werde jetzt ein Weltenumsegler? Der Simon hatte diesen Traum eben schon als Kind, als Jugendlicher und hat da wirklich immer dran festgehalten und hat sich das dann auch selber beigebracht, hat dann irgendwann einen Segelschein gemacht, Segelerfahrung gesammelt und dann irgendwann gesagt, so, jetzt kaufe ich mir da dieses Boot, übe noch ein bisschen und dann fahre ich einfach los. Und das fand ich schon auch sehr faszinierend in dem Gespräch, dass er da wirklich über Jahrzehnte eigentlich diesen Traum hatte und den sich dann einfach wirklich in einer neuen Lebensphase seines Lebens einfach mal so erfüllt hat und da jetzt einfach den durchgezogen hat. Was ich aber noch viel spannender finde, ist, dass er seitdem er dort diesen Segeltörn gemacht hat, was vor 9 Jahren jetzt war, auch gar nicht mehr so viel am Segeln war, wie er mir erzählt hat, sondern er mehr Lust hatte, seine Zeit für andere Abenteuer dann eben aufzuwenden.
Würdest du sagen, Simon ist ein Abenteurer oder ein Draufgänger?
Wenn man ihn jetzt so im Gespräch gegenüber sitzen würde, einfach nur rein vom Phänotypischen her, würde ich nicht sagen.
Vom Phänotypischen her? Das ist gut, ja, okay.
Es ist ein zurückhaltender, höflicher, großer Mann, bei dem man jetzt nicht vermuten würde, dass da so viele spannende und wilde Stories irgendwie in seinem Leben schon passiert sind. Und deswegen fand ich das eigentlich umso spannender, mit ihm darüber zu reden. Und ging dieses Gespräch auch tatsächlich sehr viel länger, als ich ursprünglich geplant hatte, weil es einfach doch dann immer wieder neue Storys da aufgekommen sind, die ihm halt entweder im Rahmen dieser Segelgeschichte oder halt bei anderen Abenteuern untergekommen sind. Und das hat schon Spaß gemacht, sich da einfach mal ein bisschen berieseln zu lassen.
Mhm. Berieseln und inspirieren, würde ich sagen, weil ich höre ihm zu und ich habe selbst das Gefühl, ich würde gern zu segeln beginnen. Wir haben dieses Gespräch so ein bisschen getrennt. Hier im Podcast hört man eher die Geschichten, die Simon so erzählt. Und dann gibt es einen technischen Teil mit so wirklich ganz praktischen Tipps. Also da steht jetzt nicht drin, welches Boot man kaufen kann, aber es steht drinnen, welches Boot Simon gekauft hat und worauf er achten würde in Zukunft. Dieses PDF gibt es zum Download auf unserer Website. Da stellen wir den Link in die Shownotes und das kommt auch im Magazin vor. Also wer das Magazin schon hat oder das gerne kaufen würde, da ist das mit drinnen. Sonst eben einfach auf unsere Website schauen. Gibt es irgendeinen Fun Fact aus diesem How-To über den Atlantik segeln, den wir noch raushauen könnten, bevor wir ins Gespräch übergehen?
Ja, ich finde beispielsweise den Namen seines Bootes eigentlich recht lustig, beziehungsweise den Fact dazu. Das hieß nämlich Zugvogel oder heißt Zugvogel. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt schon verkauft hat oder nicht. Ich glaube schon.
Ja,
ne?
Ja.
Was? Aber dieser Name hat eben zu diversen Komplikationen geführt, weil im Funksprech, der vorwiegend auf Englisch geschieht, war es relativ kompliziert, diesen Bootsnamen immer durchzugeben, was darin resultiert hat, dass der Simon das recht häufig buchstabieren musste.
Mhm.
Also wenn man Bock hat, sich ein Boot zu kaufen, am besten einen englischen Namen wählen.
Solche und weitere Tipps gibt's im PDF zum Download. Der Link kommt in die Shownotes und damit würde ich sagen, Fred, danke, dass du hier warst. Danke für das Gespräch. Ich übergebe an dich von vor einiger Zeit.
So machen wir es. Wie kommt man von Oberösterreich Binnenland zum Segeln? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Das war eigentlich so ein bisschen ein Kindheitstraum von mir. Also ich habe immer Faszination für Boote gehabt, gern Boote gezeichnet. Meine Lieblingsbücher waren eigentlich auch so Piratenbücher oder Bücher mit Booten. Und so wirklich auf die Idee kommen bin ich, dass man so größere Segelreisen machen könnte, wo ich mal im Keller meiner Großeltern so ein Buch über Abenteuergeschichten gefunden habe. Da waren halt so Auszüge von Extrembergsteigern drin, von Leuten, die mit irgendwelchen Ureinwohnern dann im Dschungel längere Zeit gelebt haben. Und auch diese Geschichten von Seglern. Das war so Wilfried Erbmann, glaube ich, und Bernard Mortessier, wo ein paar Auszüge da drinnen waren. Das waren eigentlich immer diese Segelgeschichten, die mich am meisten fasziniert haben, die man das tatsächlich, weiß ich noch, manchmal als Kind beim Einschlafen vorgestellt, dass ich jetzt nicht in meinem Bett liege, sondern so in einer Koje und mit meinem Schiff da irgendwelche fernen Inseln ansteuert. Und ja, das ist dann halt auch alles so ein bisschen in den Hintergrund treten, aber mit Mitte 20, wo ich mir halt so überlegt habe, was will ich eigentlich vom Leben, was erwarte ich vom Leben, was will ich noch machen, habe ich mir gedacht, das wäre halt schon cool, das einfach zu bringen. Und habe mir gedacht, das ist durchaus was man wirklich machen kann, so größere Segelreisen. Und habe dann angefangen, einerseits mal auf ein Boot zu sparen und andererseits auch mal segeln zu lernen, weil bis dahin waren ja meine Erfahrungen wirklich sehr begrenzt. Da habe ich so den klassischen Binnensegelschein am Attersee gemacht. Mhm. Und war darüber hinaus sehr wenig segeln eigentlich. So, mein Onkel hat eine alte Jolle gehabt, wo er mich hin und wieder mitgenommen hat, aber das war es eigentlich schon und war dann, sage ich mal, schon eine steile Lernkurve jetzt vom Attersee irgendwo mal an die Adria, ans offene Meer raus und dann natürlich nochmal ein steilerer Lernanstieg, wo ich dann wirklich mein eigenes Boot mir ein paar Jahre später gekauft habe und mich am Weg gemacht habe, schlussendlich über den Atlantik gesegelt bin und wieder retour.
Sehr spannend, also einfach die klassischen Abenteuergeschichten, die dich als Kind so fasziniert haben, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass du jetzt dann diese Atlantik Überquerung auch gemacht hast in Folge.
Genau, waren auf jeden Fall Abenteuergeschichten und andere Abenteuer, die mich dazu inspiriert haben. Ja.
Du hast ja quasi im Endeffekt als Kind dann ja schon davon geträumt, wie du auch gerade gesagt hast, und hast dann irgendwann gedacht, warum eigentlich nur davon träumen? Kannst du dich so genau an den Moment erinnern, wo du dir gesagt hast, so, ich mache das jetzt, ich will diesen Traum jetzt in die Realität umsetzen?
Da hat es eigentlich jetzt gar nicht so einen speziellen Moment gegeben. Das war halt so eine Zeit, wo ich mir mehr Gedanken drüber gemacht habe, wie es mit meinem Leben weitergehen soll. Und waren halt irgendwie ein paar Wochen oder Monate, wo das dann immer wieder in meinem Kopf aufgepoppt ist. Und irgendwie habe ich dann halt einfach beschlossen, ich mache das jetzt. Ja.
Aufregend. Ja. Wie denkst du, oder wann ist es passiert? Wann hast du es gemacht?
Da war ich 2017, 18 unterwegs. Also bin habe schon ein bisschen früher das Boot gekauft und alles vorbereitet. Dann auch schon mal so ein bisschen damit herumgefahren am Eiselmeer in den Niederlanden, wo ich es gekauft habe. Also so ein tolles, ganz großes Binnensegelrevier, wo ich so ein bisschen einen, sage ich mal, geschützteren Raum gehabt habe, um ein Boot kennenzulernen, um ein bisschen ins Segeln, vor allem ins Alleinsegeln auch reinzukommen. Also zu der Zeit habe ich dann schon ein bisschen mehr Segelerfahrung gehabt, aber war eigentlich immer auch mit anderen Leuten und einer kleinen Crew unterwegs. Ja. Und ist dann doch was anderes, wenn du dann nur zu zweit oder überhaupt dann allein am Boot bist, wie ich es später war. Und ja, bin dann im Sommer 2017 losgefahren und mal auf die Nordsee raus. Mhm. Das kann ich einfach erzählen.
Du kannst einfach wirklich reden und ich grätsch dir vielleicht mal rein. Ich frag dann nach und solche Sachen, genau. Also brauchst auch nicht nervös sein.
Ja. Passt.
Das wirkt jetzt alles zu viel irgendwie, aber ich habe mir da einfach nur ein bisschen was ausgedruckt, klar. dass ich so grob weiß, in welche Richtung es gehen soll, genau.
Ja. Na gut, da schließe ich da gleich wieder an. Also ich bin im Sommer 2017 losgefahren, dann mal vom Eiselmeer raus, mal zweimal schleusen müssen und dann war ich am offenen Meer in der Nordsee draußen. Und habe da mal durch den Ärmelkanal müssen. Mhm. Die Leute sind immer so beeindruckt jetzt von den Atlantiküberquerungen, die dauern halt lang. Aber eigentlich war es so in der Nordsee und im Ärmelkanal viel härter und anspruchsvoller zum Segeln. Also du hast dort relativ starke, oft wechselnde Winde, hast starke Strömungen, merkst eben die Gezeiten sehr stark, hast sehr viel Schifffahrtsverkehr, also Frachter, wo da einer nach dem anderen durchfährt. Und du als Segelboot dort jetzt auch Nachrang hast, weil die haben Fahrt drinnen dort, weil nicht genug Platz wäre. Am offenen Meer muss dir theoretisch jetzt der Frachter ausweichen, dass du Vorrang als Segelboot. In der Praxis habe ich doch immer einen großen Bogen um die Frachter gemacht, weil es ja halt für so eine kleine Nussschale wie mein Segelboot doch ziemlich beeindruckend war und da wollte ich es nicht drauf ankommen lassen und habe jetzt nicht so auf mein Vorfahrtsrecht gepocht.
Wie fühlt sich das an, wenn man so einem großen Gigatonnen-Frachter gegenübersteht im Ärmelkanal? Und dann
ja, schon irgendwie beeindruckend. Also die sind schon, waren für mich immer sehr respekteinflößend. Und ich habe einmal die Situation gehabt in der Nacht, wo ich so kreuzen müssen habe, also gegen den Wind fahren, immer wieder Wenden gemacht. Da habe ich auch so einen AIS-Empfänger gehabt. Also ich habe die Schiffsdaten und Positionen von den großen Schiffen gesehen. Die haben auch einen AIS-Sender gehabt. Ich habe nur einen Empfänger gehabt auf meinem kleinen Segelboot und habe mir gedacht, ja, da habe ich jetzt noch genug Zeit und das geht sich aus, dass ich da jetzt den einen Schlag nur mache und vor dem Frachter darüber kreuze. Aber habe das dann doch ein bisschen unterschätzt und er ist dann immer näher gekommen. Es war in der Nacht, da habe ich jetzt auch die Entfernungen gar nicht so genau einschätzen können. Aber habe halt gehört, wie die Maschine von dem immer näher kommen ist und eben so das Stampfen vom Motor gehört. Und auf einmal ist so ein Riesenscheinwerfer, den der am Bug montiert gehabt hat, eingeschaltet worden und auf mich gerichtet worden. Gut. Und die haben halt genau geschaut, wo ich bin, damit sie mir da nicht reinfahren. War einerseits beruhigend, dass sie mich gesehen haben, andererseits ein bisschen beunruhigend, dass ich das offensichtlich doch so unterschätzt habe und viel näher an dem vorbeigefahren bin, wie ich eigentlich wollte. Ja. Also da war ich dann war mitten in der Nacht, wie gesagt, aber da war ich dann wieder sehr munter. Ja.
Okay, ich verstehe. Ja. Warum, also ich bin so, nur so ein Halbleihe, sage ich jetzt mal so. Ich habe einen Segelschein im Bodensee gemacht, so als Kind, auch ohne Motorboot. Das bedeutet, ich war eigentlich nie wirklich in anderen Revieren so unterwegs, wo man wirklich auch mit größeren Booten unterwegs ist. Warum würde man im Ärmelkanal auch in der Nacht fahren? Da gäbe es ja noch rein theoretisch genügend Möglichkeiten, das tagsüber zu durchqueren. Oder ist es doch so eine Distanz, dass man da dann...
Na, es waren einerseits schon auch ziemliche Distanzen und auch so ein bisschen mein selbst gestecktes Ziel, dass ich einfach auch vorankommen wollte. Man kann natürlich auch das Ganze langsamer machen, wenn man es jetzt da mehr Zeit nimmt. Ich war eben eh schon ein bisschen im Verzug mit meinen selbst gesteckten Reiseplänen, weil beim Segeln halt irgendwie dauernd was dazwischen kommt und man wieder irgendwelche Kleinigkeiten reparieren muss oder so oder Wind nicht so geht, wie man glaubt. Da habe ich mir dann, also ich bin eh nicht alles durchgefahren, aber dann einmal von Südengland weg und mir gedacht, jetzt fahre ich da mal die 2,5 Tage durch und nehme die Nächte dazu, damit ich mal wirklich Distanzen mache. Und ja, gibt natürlich auch Häfen, aber es ist dann auch gar nicht so leicht. Da müsste man halt den Trip wieder relativ genau planen, weil es dort auch Häfen gibt, die du jetzt gar nicht immer anfahren kannst durch die Gezeiten.
Okay.
Gibt es dann teils zeitliche Beschränkungen. Ja, war halt für mich dann die Entscheidung, dass ich einfach Distanz machen wollte. Und gesagt habe, ich fahre jetzt mal ein paar Tage, Nächte durch. Ja.
Ist dann ja wahrscheinlich auch schon mal eine gute Vorbereitung auf das gewesen, was dich dann wirklich am offenen Atlantik dann auch irgendwie erwartet hat, ne? Mit dem Durchfahren dann auch nachts.
Genau, ja, das kann man vielleicht auch sagen. Ich habe auch so ein bisschen die Herausforderungen an dem Ganzen gesucht und wollte dann auch immer wieder ein bisschen ausprobieren, wie viel kann ich mir selbst jetzt zumuten, wie viel schaffe ich eigentlich. Und war sicher mal eine gute Vorbereitung, das jetzt auch in den relativ rauen, harten Bedingungen im Ärmelkanal mal zu probieren, wie es in der Nacht ist, segeln, um zu sehen, ob ich das jetzt wirklich dann das eine Monat über den Atlantik auch durchziehen kann in der Form. Ja.
Wie hat sich das denn angefühlt, direkt mit so einem herausfordernden Stück der Reise eigentlich reinzustarten? Was hat das mit dir gemacht? So, was waren deine Gedanken dann, wenn man da quasi so knapp vor so einem großen Tanker dann vielleicht doch nochmal kreuzen muss? Und
ja, ich meine, es sind immer so einzelne Situationen gewesen. Das ist eben das beim Segeln. Es geht dann eh oft relativ lang ruhig dahin und dann hast halt von einem auf den anderen Moment irgendwie Stress. Und ich meine, ist halt eher so meine Persönlichkeit, Art, damit umzugehen. Also mit so stressigen Situationen komme ich dann eigentlich ganz gut klar und bin dann im Moment eh fokussiert und schaue, dass ich das so gut wie möglich halt alles über die Bühne bringe und abwickle. Also ja, bin da ganz gut damit klarkommen. Aber ja, glaube schon, dass ich vielleicht die Atlantiküberquerung ein bisschen überschätzt und den Ärmelkanal ein bisschen unterschätzt habe, weil das war schon so mein härtestes Segelstück auch, muss ich sagen. Ja.
Das ist jetzt halt auch schon noch ein paar Jahre her, so 8 ziemlich genau jetzt. Ne? Wenn du jetzt so im Nachhinein darüber nachdenkst, was ist so das erste Bild, was du mit dieser Reise in Zusammenhang bringst, was so in deinem Gehirn vielleicht aufpoppt? Wie hast du es im Nachhinein nochmal in deinem Kopf abgespeichert, die ganze Sache? Ist da so ein Bild, was du voll mit dem Trip verbindest? Oder?
Nein, es ist eher so ein Gefühl, würde ich sagen. So ein Gefühl der Verbundenheit eigentlich mit den Elementen, dem Meer, mit der Erde selbst. Ja. Und so gerade so das Nachtsegeln war was mir immer ziemlich taugt hat, eigentlich in die schwarze Nacht hinein. Und da brauchst halt auch so ein Stück Urvertrauen, dass das jetzt alles funktioniert. Also Vertrauen mal einerseits in dich, in dein Boot, aber auch so ins Meer und grundsätzliches Vertrauen, dass das funktioniert. Und dieses Gefühl dieser Verbundenheit mit der Erde in dem Sinn, das habe ich halt eigentlich meistens, oder kenne ich fast nur von meinen Reisen, ja, entweder mit dem Boot oder auch irgendwo mit dem Rad, wo ich irgendwo dann im Wald oder so draußen geschlafen habe. Es war vom Gefühl her eigentlich ähnlich und auch so dieser, das was ich irgendwo suche, dann denke ich, auf meinen Reisen, also irgendwo geerdet sein. Geerdet klingt jetzt blöd am Meer, aber
ja, das macht schon Sinn. Ja, ich kann es schon irgendwie auch versuchen nachzuvollziehen. So, ne? Wenn man jetzt so an so eine Atlantiküberquerung denkt, vielleicht auch so aus einer Laienperspektive, würde man hier sagen, okay, wahrscheinlich brauchst du nicht viel, du brauchst das Boot, den Wind, ein paar gute Segel, aber eigentlich ist da ja nochmal viel, viel mehr dahinter, vor allem heutzutage in so einer modernen Zeit. Muss man können, was braucht man sonst noch so, damit sowas erfolgreich wird?
Ja, also wie du eh schon angesprochen hast, das Wichtigste ist einmal ein gutes, solides, robustes Boot, das das alles mitmacht, was man vorhat damit. Und ja, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe auch an vorgeschriebenen und natürlich auch sehr sinnvollen Sicherheitsausrüstungen, Gegenständen, die man mithaben muss.
Das wird dann kontrolliert von irgendwelchen Wasserbehörden, bevor du darüber fährst. Wie kann man sich sowas vorstellen?
Tatsächlich ist da überhaupt nichts kontrolliert worden eigentlich. Also man hat da schon irgendwo noch so ein Stück Freiheit und Eigenverantwortung auch am Wasser. Also das einzige Mal, wo mein Boot wirklich von oben bis unten durchsucht worden ist, war, wie ich nach Venezuela rüber gesegelt bin. Da war ich auch ein paar Tage.
Okay.
Und ja, da ist halt gleich mal das Militär kommen und ja, hat alles genau angeschaut und war teils so ein bisschen Neugier, aber teils halt schon wahrscheinlich zu schauen, ob jetzt verbotene Sachen, Waffen oder sonst irgendwas
mitschmuggelt. Dass da geschmuggelt wird, so, okay. Wie hat sich das angefühlt, dass man da vielleicht auch so ein bisschen unter einen Verdacht gestellt wird?
War überhaupt eine schräge Situation in meiner Reise in Venezuela. Also es war ja ist wahrscheinlich nach wie vor so und auch zu der Zeit sehr angespannte politische Lage. Und ja, habe einige Segler getroffen, die gemeint haben, na, auf keinen Fall rüberfahren, weil da war ich schon in der Karibik eben. Und dann ein paar, die gesagt haben, ja, kann man eigentlich schon und sehr nette Leute und sehr schönes Land und sie haben keine Probleme gehabt, aber hat auch immer wieder die Geschichten von Piraterie und überfallenen Booten gegeben. Ja, und ich war da halt jung und dumm, wie man sagt, vielleicht ein bisschen übermütig und unvernünftig, aber ja, hat man gedacht, wenn das andere vor mir jetzt auch gemacht haben, dann kann es nicht so schwierig sein, dorthin zu reisen und du hast einfach Venezuela halt von Trinidad gesehen, also du hast drüber gesehen, habe ich mir gedacht, irgendwie so knapp vor dem südamerikanischen Kontinent möchte ich jetzt auch nicht stoppen, da möchte ich schon noch rüber.
Nochmal mitnehmen, und dann auch abhaken.
Ja, genau, nochmal quasi so abhaken, ja, und war halt auch neugierig irgendwie, was mich dort erwartet und bin dann eben rübergefahren und das erste war, meine erste Anlaufstelle, das war halt so auch direkt gegenüber, war Macuro, so ein ganz kleines Fischerdorf mit vielleicht 300 Einwohnern und ja, ich habe schon gewusst, das ist jetzt kein offizieller Einreisehafen, aber habe halt irgendwie gedacht, ich probiere es dort mal und dann habe ich den Anker dort geworfen und dann schon gesehen, wie so das Militär, die Soldaten dort mein Ankommen beobachtet haben und dann, das waren zwar junge Burschen eigentlich, die sich schon bis auf die Unterhose ausgezogen haben, sind dann reingesprungen vom Steg und da hat es keine Anlegestelle gegeben und sind halt dann zu meinem Boot rausgeschwommen und ja, man eigentlich ganz nett und haben aber jetzt gemeint, ja, sie müssen jetzt einmal mein Boot da untersuchen und die haben schon mal alles durchgeschaut und dann haben sie gemeint, ich muss jetzt zu ihrem Offizier, Anführer eben mit und ja, es war schräg irgendwie. Ich dachte, die sind irgendwie nett und so, aber bin halt da mit so 15 Leuten, die alle die Sturmgewehre gehabt haben, da durch das Dorf gegangen. Die ganzen Dorfeinwohner haben natürlich neugierig geschaut und dann hat einer so im Scherz gesagt, jetzt nehmen wir dich fest.
Oh
und
Gott. Ja.
Irgendwie habe ich schon gespürt oder mitgekriegt, dass jetzt eigentlich eh liebe Leute sind und das halt eher so Scherz mal ist. Und dann habe ich halt meine Spanischkenntnisse aus der Schule wieder auspackt und mit deren Chef ein bisschen geplaudert und der ja war eigentlich ein irrsinnig nettes Gespräch und halt ja gemeint, wo ich hinkomme, wo ich hin will und ja, was ich da überhaupt mache und hat dann gesagt, ja, es ist eben kein offizieller Einreisehafen, ich muss dann am nächsten Tag dann weiter in die nächstgrößere Hafenstadt, wo ich jetzt offiziell eben einklarieren kann. Und das habe ich vorher nicht erzählt, wie es die zwei Burschen, die gekommen sind, haben eben zuerst mein ganzes Schiff durchsucht und gemeint, na, da ist kein Einreisehafen und ja, sie müssen jetzt mein Schiff konfiszieren. Und da habe ich gemeint, ja, können wir uns da nicht irgendwie einigen? Und dann haben sie irgendwie, da habe ich so $100 gehabt, die sie gefunden haben. Und dann haben sie gemeint, dass ich nehme jetzt mein Geld. Dann habe ich gesagt, das brauche ich noch, weil es gibt ja wahrscheinlich jetzt keine Bankomaten, wo ich so einfach bei euch Geld abheben kann. Dann haben wir uns im Endeffekt geeinigt auf eine Flasche Rum und ein paar Lebensmittel und sie haben es dann mitgenommen. Ja.
Okay, ich verstehe.
Und ja, dann waren wir eben später eben in deren Stützpunkt bei dem Anführer und dann hat er gefragt, ob ich noch essen will mit ihnen und dann haben sie irgendwas gebracht und die so, gut und ja, und dann ist der Koch so lachend gekommen und haben mir die Sachen, die es von mir vom Schiff mitgenommen haben, gezeigt und da hat er eben mit meinen Sachen aufgekocht für alle. Dann haben wir meine Flasche Rum noch anbrochen und dann waren wir eh schon alle Freunde, dann bin ich noch rübergeschwommen mit zwei und habe noch die zweite Flasche geholt.
Ach, schön.
Ja, war dann eh ganz, ganz witzige Zeit und ein bisschen mit den Soldaten dort abgehängt. Mhm. Und ja, bin dann nach ein paar Tagen eben weiter nach Grenada gesegelt. Mhm. Und ja, das war so meine Venezuela-Erfahrung, also rumtrinken und abhängen mit Soldaten dort. Ja, waren alles sehr nette Leute, aber auch nette Erfahrung, ja.
Schön,
ja,
dass du wenigstens noch von deinem eigenen Lebensmittel und Rum dann noch nicht schneiden konntest, at least. Ja. Das ist dann ja schon nochmal eine Sache, die dann irgendwie das Ganze ein bisschen besser verkraften lässt.
Ja, also die brenzligen Situationen waren jetzt eigentlich nie durch andere Leute. Also da habe ich eigentlich keine Probleme gehabt. Die waren alle sehr, sehr nett und hilfsbereit. Und ja, einmal das war auf St. Vincent. Ich habe so mein Dinghy, mein kleines aufblasbares Boot gehabt und habe da irgendwo geankert. War so eine kleine Bucht mit ein paar Häusern, wo die einheimischen Leute eben gewohnt haben. Und wie ich zurückgekommen bin, war dann mein Dinghy weg und da habe ich so geschaut und mir gedacht, hat man das wer gestohlen, aber da hat eh gleich irgendeiner von den Leuten, die dort gewohnt haben, gerufen und gemeint, er hat das irgendwie gesehen und er hat es jetzt in sein Haus mitgenommen und hat aufgepasst, während ich weg war. Also die haben schon dann oft auch irgendwie einerseits die Einheimischen, aber andererseits die Segler, die so ein bisschen jetzt auf einen geschaut haben. Andere Geschichte war, wo ich in... Also, Da war es relativ windig und da sind immer so, war eine halbwegs geschützte Bucht, in der ich dann geankert habe, aber da sind immer so starke Fallwinde gekommen und ich war da dann irgendwann einen halben Tag unterwegs, habe mir ein bisschen Insel angeschaut und der Anker von meinem Boot hat nicht wirklich gut gehalten und das ist wirklich was. So quer durch die ganze Bucht eigentlich gezogen worden. Ich bin dann eh noch immer rechtzeitig gekommen, also immer so ein Stück weit und dann hat sich der Anker wieder eingraben, aber hat nicht wirklich gut gehalten. Mhm. Und wie ich zurückgekommen bin, war das Boot jetzt schon fast am anderen Ende von der Bucht. Aber da war dann eh gerade einer von den anderen Booten, ist mit seinem Dinghy am Weg zu meinem Boot gewesen und hat gemeint, er hat das gesehen und wollte eben da mein Boot irgendwie sichern. Und ja, da hat man eben schon Glück, dass es auch andere Leute gibt, irgendwie immer wieder, die auf Reisen auf einen schauen und ein bisschen aufpassen. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, du warst 30 oder 31 Tage unterwegs, komplett zwischen Land und Land quasi, also ganz auf dich gestellt.
Genau, wie 31 Tage hin, 32 Tage Retour, ja.
Wie fühlt sich das an, wenn man wirklich weiß, okay, ich stehe jetzt auf für einen kompletten Monat lang, wird mir da niemand begegnen, ich bin da auf mich alleine gestellt. Wie hast du es weggesteckt? War das schon auch das, was du gesucht hast?
Das war auf jeden Fall das, was ich gesucht habe und ich kann dir sagen, es war eigentlich überraschend unbeeindruckend für mich. Also es war so das erste Mal irgendwo voll weit weg sein und kein Land mehr in Sicht haben oder jetzt mal so die 1000 Meter Linie zu überfahren und wissen, du hast einen Kilometer Wasser unter dir. Das waren schon so Momente, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist jetzt schon irgendwie sehr beeindruckend und außergewöhnlich, was ich mache, aber zumindest ich habe mich sehr schnell auf das Ganze, diese neue Umgebung eingestellt. Und ich glaube, das ist was wir alle wahrscheinlich können, weil wir einfach von unserer Natur aus auch sehr, sehr anpassungsfähig sind und sein müssen. Das war dann halt, ja, schlussendlich einfach ein Haufen Wasser rund um mich. Ja. Das
ist wahrscheinlich die pragmatische Sicht, so würde ich jetzt sagen. Wie war das, bevor du losgefahren bist, beziehungsweise was war für dich schwerer? Also diese Nacht vor dem Aufbruch am Festland dann vielleicht noch, da hast du wahrscheinlich auch in deinem Boot geschlafen, aber in einem Hafen, oder dann so die erste Nacht allein an Bord, während das Ding dann auch noch sich fortbewegt und segelt?
Also, gute, schöne Frage. War tatsächlich bei mir immer die Zeit vor dem Aufbruch, wo sich so ein bisschen Nervosität eingestellt hat und überlegt, habe ich jetzt alles, bin ich gut vorbereitet, passt das Wetter, habe ich das richtige Zeitfenster da ausgewählt, und ja, sobald ich unterwegs war, habe ich die Sachen halt recht fatalistisch gesehen und gesehen, jetzt bin ich am Meer, bin ich schon unterwegs, also ich kann maximal umdrehen, aber bin halt jetzt draußen und ja.
Wahrscheinlich entschleunigt einen so eine Art zu reisen auch extrem so. Wie lang fühlt sich dann da so eine Zeit an, oder verliert man da komplett das Gefühl für Stunden, Minuten?
Ja, das Zeitgefühl ist tatsächlich sehr relativ eigentlich. Ja. Also, da habe ich sicher Stunden meiner Reise damit verbracht, einfach nur aufs Meer rauszuschauen. Das war so mein Fernseher sozusagen. Das halt auch immer ein bisschen anders ist, anders ausschaut, je nach Sonne, Bewölkung, Wellen, Untergrund. Ja, aber ja, die Zeit kann auch sehr langsam vergehen eigentlich, gerade wenn man irgendwie wartet drauf, dass man irgendwo ankommt. Und bei mir war es immer so, beide Male, beide Atlantiküberquerungen, dass ich die ersten 2 Wochen total genießen können habe, halt nur Zeit für mich haben, viel lesen, entspannen, in der Sonne liegen, ja, schon auch immer wieder ein bisschen segeln. Aber so gerade die Atlantiküberquerungen und gerade die Hinfahrt, wo du auf der Passatroute bist und diese ziemlich konstanten Passatwinde hast, da habe ich echt wenig zum Tun gehabt. Also das war, da habe ich manchmal tagelang nichts gemacht. Du hast natürlich eine Selbststeueranlage, die das Boot steuert. Und die hat sich immer in einem Winkel zum Wind eingestellt. Also ich bin immer, ich habe da beim Segeln wenig machen müssen, aber habe dann vielleicht meinen Kurs mal ein paar Grad korrigieren müssen, und ja, war maximal, wenn der Wind mehr gegangen ist, vielleicht ein Reff rein im Großsegel, dann wieder das Reff rausnehmen, aber recht viel mehr Arbeit war es dort nicht am offenen Atlantik. Und ja, ist halt so segeltechnisch relativ entspannt, aber war dann nach 2 Wochen irgendwo dann so der Kipppunkt, weil man dachte, jetzt wäre es schon nett, irgendwo mal wieder anzukommen, weil dann so ein bisschen langweilig eigentlich geworden ist und ich so ein bisschen Lagerkoller gekriegt habe, weil du halt eigentlich eingesperrt in deinem kleinen Boot bist. Und ja, kannst im schlussendlich eh nichts machen und musst halt dann auch irgendwie lernen, mit deiner eigenen Unruhe und Langeweile umzugehen, weil die Zeit braucht es einfach, bis du dort bist, und du kannst da nichts machen, um das irgendwie zu beschleunigen. Ja.
Wie schafft man sich dann da, wenn wirklich so einen Tag dem nächsten gleicht und irgendwie alles ähnlich ist, du nur Wasser um dich rum hast und alles, wie schafft man sich da irgendwie Tagesstrukturen, dass man da irgendwie nicht komplett slackt und im Chaos vielleicht auch versinkt oder so?
Ja, ich habe mir schon dann so ein bisschen versucht, einen Rhythmus auch irgendwie zu erstellen, und habe ja meine Mahlzeiten mir so ein bisschen nach der Zeit, nach der Tageszeit eingerichtet, und meine Lesezeiten. Ich habe dann auch angefangen, so ein bisschen irgendwie Tourenübungen am Boot zu machen, weil ich gemerkt habe, so überhaupt nicht sich bewegen und gar nicht rumzugehen ist auch mühsam irgendwie, und ich schaut mich da, das ein bisschen fit zu halten, ja. Ja, also ich glaube, schon wichtig, so ein bisschen Tagesgrundstruktur zu haben, und da habe ich eben geschaut, mit die aufzubauen. Und aber man hat dann, findet dann auch irgendwie seinen eigenen Rhythmus und lebt natürlich auch viel mehr nach den Tageszeiten und dem Sonnenrhythmus. Und ich bin wirklich immer relativ bald, nachdem die Sonne untergegangen ist, dann schlafen gegangen, bin da automatisch müde geworden. Und dann aber irgendwo mitten in der Nacht wieder aufgewacht, auch von selbst. Ich habe mir öfter auch meinen Wecker gestellt, um einfach zu schauen, ob irgendwo jetzt im Horizont wieder andere Boote sind. Bin mal kurz auf, habe Position, Segel, alles kontrolliert, Kurs kontrolliert, Rundumblick gemacht, ob ich wo am Horizont Lichter sehe und mich dann wieder hingelegt. Ja. Das war dann so mitten in der Nacht, dass ich wieder ein, zwei Stunden gehabt habe, wo ich putzmunter war und nicht einschlafen können habe. Und ja, habe das dann erst später in meinem Lieblingspodcast Geschichten aus der Geschichte gehört, über die Geschichte des Schlafs haben's da erzählt, dass das ja eigentlich eh so ein eher ursprünglicher Rhythmus ist und die Menschen, bevor wir jetzt das künstliche Licht gehabt haben, da immer diese aktiven Zeiten in der Nacht gehabt haben. Also dass dieses 8 Stunden Durchschlafen jetzt gar nicht natürlich ist.
Ja. Und, auch wieder was Neues gelernt. Das bedeutet, du hast dann ja wirklich 30 Tage am Hinweg, am Stück, keine Nacht wirklich durchgeschlafen, sondern halt immer wieder dann da deinen Check mehr oder weniger nachts dann da durchgeführt, was du gerade gesagt hattest, diese Nachtroutine, wie was das dann noch
also
ist.
Also ich muss zugeben, so ein, zwei Nächte war schon dabei, was mich nicht gefreut hat, wo ich jetzt schon tagelang ein anderes Brot gesehen habe, wo ich einfach durchgeschlafen habe. Das ist halt, ja, als Alleinsegler immer so ein bisschen das Restrisiko, das du hast, wie viel Schlafzeit erlaubst du jetzt, nimmst du jetzt. Und ja, ich meine, so der Atlantik ist natürlich sehr groß und es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass du da abseits von irgendwelchen Schiffsrouten jetzt mit einem anderen Schiff kollidierst, aber es ist natürlich durchaus möglich. Und am Anfang war das ein komisches Gefühl, jetzt einfach auf mein Boot da so zu vertrauen und zu sagen, ich lege mich jetzt mal hin und schlafe ein und habe da noch nicht so die Ruhe gehabt, um da den Schlaf zu finden. Und da war es dann eher halt so, dass mir wirklich die Müdigkeit irgendwann dann überwältigt und gezwungen hat, jetzt zu schlafen. Aber später, wenn du dann mal die Routine hast und Gefühl für dein Boot, ein bisschen Erfahrung mit Alleinsegeln, war das irgendwie dann halt für mich ganz normal, mich da in meine Koje zu legen. Oder teils habe ich halt dann draußen ein bisschen gedöst, geschlafen.
Spannend. Was war so für dich der seltsamste Moment, wo du alleine, ganz alleine mitten auf dem Ozean warst? Gibt es da irgendeinen Moment oder eine Situation, an die du immer wieder zurückdenkst oder die dich irgendwie besonders beschäftigt hat, jetzt auch im Nachhinein noch?
Ja, seltsam. Es war dann halt alles relativ schnell normal für mich und meine neue Realität und meine neue Normalität, in der ich gelebt habe, also war dann halt alles gar nicht mehr seltsam, sondern sehr natürlich und normal für mich. Was mich schon immer ein bisschen beschäftigt hat, was man vielleicht sagen kann, also, das ist schon ein seltsames Gefühl in mir hinterlassen hat. Ich habe jetzt schon gespürt, so das Meer ist eigentlich nicht unser Element, wir sind jetzt nicht gemacht für das. Und ich bin jetzt auf mein kleines, 8 Meter langes Schiff angewiesen, dass ich da jetzt überhaupt überleben kann. Und das war ein seltsames Gefühl, diese Gebundenheit an dein Schiff, um da jetzt überhaupt überleben zu können. Und ja, was auf jeden Fall ein seltsames Gefühl war im offenen Meer schwimmen zu gehen. Das war ganz seltsam, sich von meinem Boot wegzubewegen.
Okay.
Das habe ich halt nur gemacht, wenn jetzt überhaupt kein Wind war. Mhm. So siehst du ja dann eh, wenn soweit du schauen kannst, das Meer spiegelglatt ist, Segel runtergenommen, kann das Boot nicht wegfahren, weil sonst ist das natürlich schon gefährlich, selbst wenn du die Segel runternimmst, weil das Boot doch über Wasser so viel Angriff hat, Angriffsfläche für den Wind hat, dass da einfach sein kann, dass das Boot abtrieben wird und du gar nicht hinterher schwimmen kannst. Ja.
Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen so über auch so deine Wahrnehmung eben von der Natur und von dem Meer und so auch ein bisschen so reden. Du wirst da ja wahrscheinlich jetzt schon viel alleine gewesen sein, aber in dem Sinne vielleicht auch nicht ganz alleine. Also ich habe auch in deinem anderen Interview eben schon gehört, dass da durchaus das eine oder andere Mal diverse Tiersichtungen vorgekommen sind. Was war da so das Spektakulärste oder was für Bilder sind dir da bis heute vielleicht im Kopf?
Ja, also das Spektakulärste war sicher, wo ich gerade geschlafen habe, mein Boot in der Nacht dahin gesegelt ist. Ich habe da die Steckschoten, die eben du reinstecken könntest bei schlechtem Wetter, habe ich immer offen gehabt, damit ich halt schnell draußen bin, wenn ich, außer es hat geregnet oder so natürlich, aber so, damit ich halt höher und was mein Boot macht und auch schneller draußen bin, wenn ich irgendwas machen, richten muss. Und ja, auf einmal platscht irgendwas so auf meinen Schlafsack und ich schreck mich natürlich extrem und wach auf, mach das Licht an, schau mit der Taschenlampe, was da jetzt los ist. Und das war ein Vogel, der auf mich gelandet ist und nach einem kurzen Schreckmoment habe ich mich eigentlich sehr gefreut und mir gedacht, super, jetzt habe ich ein Haustier, weil das ist irgendwie nicht weggeflogen, das ist da halt herumgesessen. Ja, der war wahrscheinlich halt einfach schon krank und altersschwach und irgendwie so am Lebensende, weil recht viel hat er nicht gemacht. Ja, ich habe dann halt versucht, ihn irgendwie aufzupäppeln und ihm irgendwie Futter, Wasser geben wollen, was er alles nicht wirklich angenommen hat, ja. Und ja, wahrscheinlich ist ihm dann auch, der hat sich gedacht, er will nur in Ruhe irgendwie da sterben und ist ihm dann meine Fürsorge ein bisschen zu viel geworden, weil nach 2 Tagen ist er halt dann wieder irgendwo aufs Meer raus geflogen.
Dann doch lieber und, ja, dann sich doch, selber ertränken wahrscheinlich. Ja.
Aber es waren für mich überraschend viel Seevögel, also immer irgendwo Vögel, egal wie weit man draußen war, das ja wird jetzt die Meeresbiologen nicht überraschen, aber ich habe mir gedacht, so weit vom Land weg wird es nicht so viele Vögel geben, aber da waren immer irgendwelche, da waren halt dann auch unterschiedliche Arten, andere in Küstennähe und wieder andere ganz weit draußen. Ja, was ich gerade in Nähe vom Land sehr oft gesehen habe, waren Delfine. Das war auch, wenn es so oft irgendwo da unterwegs waren, habe ich mich doch natürlich jedes Mal wieder gefreut, wenn es da irgendwo mich vielleicht auch noch ein Stück begleitet haben, sie in der Bugwelle gespielt haben, mitgeschwommen sind. Und ja, es war auch einmal, dass ich da in so einer Delfinschule eingefahren bin, wo wirklich unzählige 50 oder 100 Delfine waren, die da gemeinsam gejagt haben. Das war schon sehr beeindruckend. Und Wale habe ich auch tatsächlich ein paar Mal gesehen. Einmal wirklich ganz nah an meinem Boot. Da war das auch mit diesen Walen, die mit den Orcas, die jetzt die Ruderblätter anknappern und nicht so ein Ding. Das war schon sehr beeindruckend eigentlich, weil gesehen habe ich, ja, der Wal interagiert jetzt irgendwie mit mir und das von seinem, der war mit 2 anderen Walen unterwegs und ist dann von den anderen Walen ein bisschen weggeschwommen, so in Richtung mein Boot und war offensichtlich neugierig und wollte sich anschauen, was da jetzt schwimmt und ist dann eben... vielleicht 5 Meter entfernt von meinem Boot vorbeigeschwommen, so ganz langsam, mit seinem Auge über Wasser und hat da so mein Boot ausgecheckt und geschaut, was da so los ist und dann wieder zu seinen anderen Walen geschwommen.
Fasziniert es einen dann eher oder macht es einem eher Angst?
Für mich war es eigentlich nur faszinierend und beeindruckend. Also da in dem Moment habe ich überhaupt keine Angst gehabt. Ja.
Was fällt einem da überhaupt noch auf, wenn man den ganzen Tag eigentlich nur Wasser und Himmel, also blau in blau in blau sieht? Kommt man da noch irgendwie, gibt es noch andere Reize oder irgendwelche andere Farben, die du mit dem Trip auch verbindest? Oder ist es schon ganz klassisch, wie man sich das vorstellt quasi auch?
Es war schon sehr blau, aber es ist überraschend, wie viele Farben und Formen das Meer dann doch irgendwie annehmen kann, ja. Also es war von silbrig bis tiefblau, grünlich, war irgendwie alles dabei. Und in der Nacht hast du dann teilt so ein bisschen Meeresleuchten von dem Plankton, den Algen. Also kann auch das Meer überraschend viel Farben annehmen. Ne? Es war teils schon sehr spektakulär. Ja. Vor allem in der Nacht, finde ich, oder das Meeresleuchten oder auch der Sternenhimmel.
Wie fühlt man sich so in Relation zur Größe der Welt, wenn man da ganz alleine mitten am Atlantik im Meer in so einem kleinen Boot ist? Fühlt sich das eher klein oder vielleicht sogar im Gegenteil eher groß an?
Beides würde ich sagen, witzigerweise, weil natürlich im Vergleich zum Meer bist du winzig klein, aber so deine ganze Welt beschränkt sich eigentlich auf dein Boot, das dann irgendwie doch... viel, viel größer ist, als eigentlich ist, ja.
Extrem spannend, okay. Wie war das mit der Einsamkeit dann da an Bord? Du hast vorhin schon gesagt, das war jetzt für dich persönlich nicht so das große Problem, weil du da einfach so vom Typ her nicht so anfällig für bist, dass es sich irgendwie krass an dir nagt oder so. Aber es ist ja doch irgendwie auch eher unüblich in unserer Gesellschaft oder als Mensch, gerade auch als Großstadtbewohner, dass man so lange alleine ist. Wie hat sich das angefühlt? Was hat das mit dir gemacht, diese 30 Tage lang?
Ja, ich meine, alles, was wir irgendwie machen und erleben, verändert dann irgendwo. Ich denke, es war alles nicht so eine tiefgreifende Erfahrung, wie man halt erwarten würde davon, weil es halt alles viel größer und krasser klingt, als wie ich schlussendlich für mich empfunden habe. Es war halt so gar nicht so, dass die Einsamkeit, das Alleinsein, gut, Alleinsein und Einsamkeit sind ja eh zwei verschiedene Sachen. So einsam habe ich mich am Meer eigentlich kaum mal gefühlt. Es war eher die Langeweile, die man teilweise zu schaffen gemacht hat. Natürlich habe ich schon auch gemerkt, dass wir alle soziale Lebewesen sind und habe mich schon sehr gefreut, jetzt irgendwie wieder menschlichen Kontakt zu haben, mit Leuten plaudern zu können. Oder auch ja, andere Sachen wieder zu sehen, außer nur Wasser rundherum. So das erste Mal irgendwie eine grüne Insel zu sehen, das war schon ein ziemlicher Wow-Moment für mich. Und dann näher zu kommen, Leute schon sehen, wieder Stimmen zu hören. Und ja, war halt, wie gesagt, jetzt nicht die große spirituelle Erfahrung, wie es manche vielleicht erwarten. Vielleicht ist das für andere dann eh wieder ganz anders und irgendwie wirklich so die von Grund auf prägende Erfahrung, die das machen. Für mich war es halt eins von vielen Abenteuern, schon eins meiner größeren natürlich und beeindruckenderen, aber ja, hat mich jetzt nicht so grundsätzlich geprägt. Ja. Und ja, ich kann mich erinnern, wie einem Kollegen mal erzählt habe vom Segeln, der ja, ist halt für mich irgendwie dann nur so dahin segeln war und irgendwann war ich dann dort und ich habe das halt das Dortsein und Ankommen damit gemeint, dann war ich, bin ich in der Karibik angekommen und war an meinem Reiseziel und der hat sich gedacht, bei sich selbst ankommen. Okay. Und war dann fast ein bisschen enttäuscht, wie ich gemeint habe, dann war ich dort in der Karibik. Ja.
Würdest du es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich denke, bin mir relativ sicher, dass das nicht meine letzte Atlantiküberquerung war in meinem Leben.
So, da haben wir dann eigentlich das Gespräch schon beendet. Und der Simon wäre aber nicht der Simon, wenn er danach nicht einfach noch ein bisschen weiter Storys auspacken würde. Also erzählt er mir noch von seinen ganzen Erlebnissen an Land in der Karibik. Und da habe ich dann wirklich nochmal was anderes verstanden.
Dann war ich in Trinidad zur Karnevalzeit. Das ist nach Rio und den Kanaren der drittgrößte Karneval der Welt. Und da war halt tagelange riesen Straßenparty. Und ich bin nächtelang kaum oder nicht zum Schlafen gekommen, weil es so zugangen ist. Und wieder irgendwo unterwegs waren. Und dann ja, tanzt da irgendwie mit einer Partymeute durch die Straßen von Trinidad. Und bist halt dann ein paar Wochen später irgendwo wieder ganz allein am Meer unterwegs. Das ist dann auch so sehr starke Kontraste, die du da irgendwie hast auf deinen Reisen, ne? Wenn du mit dem Boot unterwegs bist, so wie ich.
Ja. Vielleicht ist das ja auch gerade das Besondere daran, an dieser Art mit dem Boot zu reisen, dass du einfach sagen kannst, okay, ich bin da jetzt, ich habe quasi mein Haus, mein Boot. Ich kann da jetzt bleiben, so lange wie ich will. Ich muss da jetzt nicht weiterfahren oder so, ne?
Genau, ja. Es ist wie mit seiner Wohnung oder seinem Campingmobil halt am Wasser unterwegs zu sein, ja.
So habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, aber es macht voll Sinn, ja. Aufregend. Cool. Das war's von meiner Seite aus. Danke dir für das Gespräch. Ich habe wirklich viel gelernt. Und irgendwie hat es auch bei mir wieder die Lust, mal wieder segeln zu gehen, in mir erweckt. Also danke dafür.
Ja, sehr gerne. Danke dir, euch für die Einladung. Und ja, wenn ich so über meine alten Segelabenteuer und Geschichten nachdenke und die erzähle, kriege ich auch tatsächlich wieder voll Lust. Ja.
Schön.
Sollte mir bald wieder nach einem neuen Boot umschauen, glaube ich.
Vielleicht ist das die Konsequenz daraus. Würde mich freuen, dann von der nächsten Reise auch wieder berichtet zu bekommen.
Gerne, ja.
Danke dir, dass du da warst.
Sehr gerne.
So, das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten. Achso, nee, ich komme ja gar nicht mehr. Ich komme ja erst beim.
Wann kommst du wieder, Fred?
Für unsere Straight-Line-Mission vielleicht.
Wow, ist das ein Traum?
Das ist vielleicht ein Traum, den ich mir noch erfüllen möchte, ja.
Eine Straight-Line-Challenge?
Mhm.
Okay.
Einmal komplett gerade durchs Land.
Das ist jetzt zu viel für diese Episode.
Aber
wir halten euch am Laufenden. Tschüss.
Tschüss.